Rauchen ist ungesund und schädlich, das wissen wir alle, rein theoretisch. Trotzdem konsumieren in der Schweiz viel mehr Menschen als in anderen Ländern Ziggis, Vapes und Nikotinprodukte. Schuld sind Weltkonzerne, die es vor allem auf junge Menschen abgesehen haben. In der aktuellen Folge sind wir der Frage nachgegangen, wieso so viele abhängig sind und was man gegen das machen kann. Wir haben uns das Netzwerk der Tabakmultis genauer angeschaut und sind dabei im Bundeshaus, an Universitäten und sogar auf Festivals gelandet. Sie gehören Beobachter Radar. Mein Name ist Jasmin Helbling und mit mir im Studio ist heute mein Kollege, der Journalist Thomas Angeli, der seit Jahren kritisch über Tabaklobby berichtet. Hallo Thomas.
Hallo Jasmin.
Thomas, wir haben es gehört, du hast beruflich schon viel über Tabak berichtet, viel mit Nikotin zu tun gehabt. Wie sieht es denn privat aus? Hast du mal geraucht?
Ich habe nie geraucht. Ich habe immer Sport gemacht und ganz ehrlich, mir hat es einfach immer grusig gedacht.
Mich auch. Ich habe auch nie geraucht und ich erinnere mich an eine Zeit vor etwa 10 Jahren, dort haben, glaube ich, alle um mich herum geraucht. Also alle Freundinnen, Freunde, aber auch im Büro, sind alle ständig auf den Balkon raus und ich hatte dann immer das Gefühl, ich komme die wichtigsten Themen gar nicht mit über. Und das finde ich eigentlich noch paradox, dass Rauchen eigentlich etwas sehr Soziales ist.
Ja, es ist es eigentlich. Es gibt so eine Szene, wo ich mich daran erinnere, wo ich beim Beobachter früher, da hat es mal ein Rauchverbot gegeben im ganzen Haus. Und wir hatten einen Chefredakteur, den Bolz Hosang, und der hat einfach erklärt, wenn er in seinem Büro nicht mehr rauchen darf, dann geht er. Mhm. Und er ist wirklich in seinem Büro als einziger Raum vom ganzen Haus ist der Rauchalarm nicht aktiviert worden. Und das heisst, dort haben sich dann einfach die Leute getroffen, die Raucherinnen und Raucher haben sich dort getroffen, haben dort so quasi ihre Käfer fest gehabt, oder? Und haben geraucht. Es war eigentlich sehr sozial gewesen, aber ehrlich gesagt, mich hat es nie hergezogen.
Ich stelle es mir auch schrecklich vor, so einen kleinen Raum, der zugeraucht ist, wo man einen kaum sieht, wahrscheinlich.
Meine Erinnerung ist so ein bisschen, das ist lange her, aber meine Erinnerung ist so ein bisschen, dass man wirklich kaum die Hand vor den Augen hat gesehen, aber das ist wahrscheinlich täuscht gleich ein bisschen.
Also wir haben beide nicht viel mit Nikotin am Hut, trotzdem nehmen wir jetzt einen ganzen Podcast dazu auf. Wie bist du denn auf das Thema gestoßen?
Ich habe 2014 Hinweise bekommen, dass Philip Morris International, also der grosse Tabakkonzern mit der Uni Zürich, einen Vertrag hat abgeschlossen über eine Studie, wo es darum ging, die Wirksamkeit von neutralen Zigarettenpackungen in Australien zu evaluieren. Und ich habe dann einfach gefunden, den Vertrag möchte ich mal sehen, möchte wissen, was Philip Morris dort zahlt, was sich die Uni Zürich dort quasi hat reinschreiben. Und ich musste dann recht insistieren, aber ich habe den Vertrag dann das Gesicht bekommen. Den durfte ich abschreiben. Ich durfte ihn nicht kopieren, den durfte ich abschreiben. Und so hat das eigentlich angefangen.
Und du hast einen Artikel darüber geschrieben?
Ich habe einen Artikel darüber geschrieben, weil in diesem Vertrag sind doch ein paar Sachen gestanden, die ziemlich fragwürdig waren.
Und das war ja vor 10 Jahren, also schon recht lang. Und wir sind beide Journalisten, Journalistinnen. Es ist ja häufig so, dass man sich mit einem Thema beschäftigt. Man schafft sich extrem lang ein, kennt sich dann gut aus und trotzdem hat man nachher nie mehr damit zu tun. Bei dir und dem Tabak oder dem Nikotin ist das anders gewesen. Wieso?
Ich war bis letzten Frühling Co-Präsident von Lobbywatch und wir haben 3-4 Mal im Jahr haben wir in Bern so Lobby-Spaziergänge durchgeführt, um zu zeigen, wie Lobbys eigentlich auf die schweizerische Politik Einfluss nehmen. Wir haben in diesen 10 Jahren zig Themen gehabt. Kampfflüger, berufliche Vorsorge, Krankenkassen, alles Mögliche. Die Themen sind auch gegangen. Eins ist geblieben, und das war Tabak. Das hat uns wirklich über 10 Jahre ist das in der Schweizer Politik permanent ein Thema gewesen.
Auf das kommen wir jetzt gerade nochmal zurück, auch was sich in diesen 10 Jahren verändert hat, ob sich etwas bessert hat. Zuerst würde ich aber gerne dort anfangen, wo du auch in deinem Artikel anfängst, und zwar bei einer 17-jährigen Bernerin, die heisst Lea, und sie besucht das Gymi, ist umgeben von Raucherinnen und Rauchern. Ich glaube, sie sagt in dem Artikel, dass 2/3 von ihrer Klasse rauchen, und mich hat das extrem überrascht, weil ich eigentlich immer das Gefühl hatte, dass die Jugend nicht mehr so raucht, dass das uncool ist.
Ja, da täuscht dich dein Gefühl, oder es stimmt einfach nicht mit der Statistik überein.
Weil ich bin eben auch nicht mehr so nah dran, wahrscheinlich, oder?
Ja, das ist ja so, wahrscheinlich. Nein, es ist so, also laut neuesten oder aktuellsten Zahlen rauchen 24% der über 15-jährigen Schweizerinnen und Schweizer rauchen. Und es gibt sogar eine Studie, die ist schon ein bisschen länger her, wo ich sehe, die, wenn wir Zahlen vergleichen von den Verkäufen mit den Angaben von den Leuten, dann kann irgendetwas nicht stimmen. Und die Studie ist zum Schluss gekommen, wahrscheinlich sind es nicht 24%, sondern eher 30%, die rauchen. Oder die Tubakprodukte konsumieren. So muss man es vielleicht korrekt sagen.
Tubakprodukte, sagst du jetzt gerade, was ist das denn? Was versteht man unter dem?
Das ist alles Mögliche, dass sie Zigaretten, Pfeifentabak, also Tabak zum selber drehen, auch, das sind Vapes, das ist Snus, das ist alles Mögliche, die ganze Palette eigentlich.
Was ist Snus?
Snus, das sind die kleinen Beutel, die du unter die Oberlippe klemmst, die manchmal mit, manchmal ohne Tabak, aber immer mit Nikotin gefüllt sind.
Es gruselt mich gerade, wenn ich es höre.
Es ist nichts Schönes.
Und Vapes sind E-Zigaretten, oder?
Vapes sind E-Zigaretten, also die Verdampfer, die kann man ja haben, einerseits zum Nachfüllen, für selber nachzufüllen, oder was immer wie beliebter wird, vor allem bei Jungen, das sind die sogenannten Wegwerf- oder Einweg-Vapes, wo man dann einfach einmal kauft, die haben die ganze Elektronik drin, da kann man doch einige Züge dran nehmen und dann schmeißt man das ganze Gerät fort.
Das ist vielleicht eine blöde Frage von einer Nichtraucherin, aber die haben alle Nikotin drin.
Es gibt auch solche ohne Nikotin, aber ein grosser Teil doch hat Nikotin drin.
Und gibt es einen Unterschied, wenn man jetzt Gesundheit anschaut? Also schädlichere Sachen, weniger schädliche Sachen?
Ja, es ist natürlich schon so. Man kann sagen, okay, Zigaretten ist wahrscheinlich immer noch das, was weit aus dem Schädlichsten ist. Aber man muss ganz sicher sein, also gesund ist nichts von dem. Das kann man wirklich sagen. Und auch Vapes enthalten gefährliche Stoffe, wie Formaldehyd zum Beispiel. Und Snus, das weiss man mittlerweile, das schädigt einfach das Zahnfleisch. Und was man nie darf vergessen, die Produkte, die enthalten Nikotin. Und Nikotin macht süchtig.
Ist Nikotin dann auch der Stoff, der Krebs auslöst?
Also nach heutigem Wissensstand, das muss man immer sagen, nach heutigem Wissensstand ist Nikotin tatsächlich nicht krebserregend. Aber es ist ein Stoff, der die Menschen abhängig macht von den Produkten, die erwiesenermassen oder mutmaßlich Krebs verursachen. Also Zigaretten, eben Vapes und Snus.
Mhm. Und das heisst, wenn man schon früh anfängt, solche Produkte zu konsumieren, wird man abhängig davon und das schadet der Gesundheit dann. Früher oder später?
Das ist ja so. Und mir geht sogar davon aus, je früher dass man anfängt mit dem Konsum von Nikotin, desto stärker ist die Sucht und desto schwieriger ist es, davon wegzukommen. Mhm.
Du hast für deine Recherche mit dem Pascal Diethelm geredet. Er ist Präsident von der Tabakpräventionsorganisation OxySwiss und umreisst, was der Schaden ausmacht.
Les produits de Philip Morris tuent 1 million de personnes par année.
Das Produkt von Philip Morris tötet 1 Million Menschen pro Jahr. Das Produkt von Japan Tobacco tötet 600.000. Und natürlich werden diese Unternehmen sagen, aber das sind ja nicht wir. Es steht den Rauchern ja frei, ob sie rauchen oder nicht.
Aber nein, sie wissen sehr gut, dass sie nicht libre sind. Sie wissen seit 1963.
Aber nein, diese Firmen wissen ganz genau, dass Raucherinnen und Raucher eben nicht frei sind. Und sie wissen es seit 1963. Die erste Studie, die weltweit über die süchtig machende Wirkung von Nikotin durchgeführt wurde, war eine streng vertrauliche Studie, die am Institut Battelle in Genf durchgeführt wurde. Und dort sagte der Leiter der Rechtsabteilung von Brown und Williamson, wir sind nicht im Zigarettengeschäft, wir sind im Geschäft mit Nikotin, einer hochgradig süchtig machenden Droge.
Une drogue hautement addictive.
Pascal Diethelm erklärt auch, wieso Jugendliche eine besonders beliebte Zielgruppe für Tabakfirmen sind.
Ils veulent créer un marché de masse. Mais pour créer un marché de masse, ils sont obligés de recruter des nouveaux consommateurs.
Sie wollen einen Massenmarkt schaffen, aber dafür sind sie gezwungen, neue Konsumenten zu rekrutieren. Und die interessantesten Konsumenten sind junge Menschen und insbesondere Teenager. Und warum ist das so? Weil es wichtig ist, dass diese Sucht, der Konsum eines Nikotinprodukts, Teil der Identitätsbildung der Person ist. Das heißt, die Person begreift sich selbst als Konsument. Und wenn das erst einmal Teil der Identität der Person geworden ist, ist es sehr schwer, sich davon zu befreien, weil sie dann praktisch einen Teil ihrer Identität amputieren müsste.
Thomas, wir haben es vorher gesagt, wer früh einsteigt, bleibt im schlimmsten Fall ein Leben lang abhängig. Wieso raucht denn die 17-jährige Lea noch nicht?
Das ist eigentlich erstaunlich, weil die Lea, die gibt es tatsächlich, also die Lea ist mein Götti-Kind, muss man sagen. die Lea, die wohnt in einem Vorort von Bern. Und wenn die von ihrem Wohnort in Gimmer geht, auf Bern, wenn die jetzt Bern aus dem Zug aussteigt, ich bin den Weg mal gelaufen. Und die hat auf ein paar hundert Meter mindestens etwa 20 Möglichkeiten, Tubakprodukte zu bekommen. Also Marlboro, Plume, Snooze, in jeder Form, Darreichungsform gibt es dort unterwegs. Und die Verlockung ist eigentlich riesig, dass die Lea nicht raucht. Liegt wahrscheinlich einfach darum, dass das eine coole junge Frau ist, die kommunikativ ist und die auch andere Möglichkeiten hat, ihre sozialen Kontakte zu pflegen, als einfach nur bei einer Zigarette oder bei einem Vape.
Ich glaube, die dürfen fast nicht rauchen, wenn sie dich so nahe kennt, oder? Du verdirbst das wahrscheinlich allen.
Ich bin nicht ihr Vater. Drauf.
Nein, aber ich wollte noch fragen, ab welchem Alter kann man denn die Produkte kaufen? Ist das bei allen gleich?
Seit dem 1. Oktober ist das jetzt bei allen gleich. Seit dem 1. Oktober darf man wirklich nur noch an Erwachsene, also an über 18-Jährige, Tubakprodukte, Nikotinprodukte verkaufen. Vorher war das anders gewesen. Also gerade in deinem Heimatkanton, Jasmin, im Kanton Schweiz und im Kanton Appenzell Innerrhoden, hat man theoretisch einen Erstklässler dürfen Tubakprodukte verkaufen bis dann.
Das ist krass. Wie ist denn das im Ausland?
Es gibt natürlich auch dort, es gibt die schlechten Beispiele, es gibt gute Beispiele. Also Neuseeland beispielsweise ist wirklich ein spezieller Fall. Die haben 2022 ein Gesetz erlassen, was eigentlich hätte sollen verunmöglichen, dass Leute, die nach 2009 geboren sind worden, überhaupt je einmal mit Tubak in Kontakt kommen. Also wirklich einfach ein Verkaufsverbot für alle, die nach 2009 geboren sind worden. Dann hat die Regierung gewechselt und 2024 hat man das Gesetz wieder gekippt. Mhm. Ein anderes Beispiel ist Grossbritannien. Grossbritannien hat extrem radikale Rauchergesetze. Hängt unter anderem mit zusammen, dass ein Päckchen Zigaretten kostet 14 Pfund, das sind etwa 16 Franken im Moment, so jetzt sogar noch steigen.
Wie teuer ist es bei uns?
Bei uns 8-9 Franken ungefähr. Und was Grossbritannien auch hat, beispielsweise ist, du überkommst dort als Konsumentin, Konsument nie eine Zigarettenpackung zu sehen. Du musst zuerst mal die Ausweis zeigen, wahrscheinlich ab einem gewissen Alter ja nehmen. Aber du musst als Jugendliche, sagen jetzt mal junger Erwachsene, musst du zuerst mal die Ausweis zeigen, bevor überhaupt der Rollladen hochgeht und du einen Blick hast auf Zigarettenpackungen. Und Zigarettenpackungen wiederum, die sind neutral verpackt. Also du siehst keine Marke, kein Markenlogo mehr. Man darf noch den Markennamen draufschreiben und es gibt unglaublich grusige Bilder drauf von Krankheiten, die durch Tubak entstehen.
Das klingt sehr anders als bei uns. Ich würde gerne nochmal auf den grossen Preisunterschied zurückkommen. Der wundert mich nämlich schon ein bisschen, wieso ist es denn so viel günstiger in der Schweiz?
Ja, in Grossbritannien hat man einfach mal das zur Politik erhoben und gesagt, okay, jetzt quasi einerseits vergelten wir den Leuten irgendwie den Tubakkonsum, andererseits haben wir ja auch Präventionsmassnahmen, man hat Hilfe für einen Ausstieg sozusagen parat. Und in der Schweiz haben wir auch hohe Tubaksteuern im Prinzip auf diesen Päckchen. Aber, und es ist ohne ein Politikum, aber es reicht einfach nicht. Und der Wille ist nicht an dieser Situation etwas zu ändern.
Es ist aber schon so, dass die Zigis auch teurer geworden sind. Also ich weiss noch, das war Thema in meinem Freundeskreis und ich glaube auch bei meinen Eltern. Hat das denn etwas genützt? Hat das etwas am Konsum geändert?
Ja, teurer geworden sind sie schon. Am Konsum hat es ein bisschen etwas geändert. Der Tubakkonsum, nicht zu verwechseln mit dem Nikotinkonsum, der Tubakkonsum ist schon leicht angegangen. Und man sieht, also in Grossbritannien sieht man, dort hat der Preis ganz eindeutigen Einfluss gehabt. Dort ist der Tubakkonsum massiv gesunken.
Ich bin immer noch ein bisschen in meiner Jugend in Gedanken. Ich erinnere mich nämlich auch, dass in der Oberstufe, das ist so 2003, 2004 gsi, dort ist viel gemacht worden. Es hat so Aktionstag gegeben, wo mal ein Mann mit Kehlkopfkrebs in den Unterricht gekommen ist, der hat gewarnt, rauchen ja nie Kind. Und es hat auch Wettbewerb gegeben, wo man als Klasse mitmachen konnte. Und wenn niemand raucht, ich glaube, ein Jahr lang hat man etwas gewinnen können. Das hat mir schon den Eindruck gegeben, dass etwas gemacht wird für Prävention. Wie ist es mit dem? Hat das genützt?
Ja, die Leute mit dem Kehlkopfkrebs, oder, die immer das Mikrofon an ihr Loch im Müssen haben. Also das macht natürlich schon ein bisschen Eindruck.
Ja,
also. Und also tatsächlich, die Zigarettenverkäufe in der Schweiz sind zurückgegangen. Seit der Jahrtausendwende, dann hat man ungefähr, das ist eine unglaubliche Zahl, etwa 14 Milliarden Stück Zigaretten verkauft in der Schweiz. Und mittlerweile sind wir noch bei gut 8 Milliarden, die verkauft werden. Man sieht schon, in dieser Zeit ist schon etwas gegangen. Also so quasi der Ruf vor klassischen Zigaretten, der ist eigentlich, der ist ruiniert. Aber wir haben immer noch 9.500 Tote durch Zigarettenkonsum pro Jahr. Und da sieht man schon, einfach so der Tabakkonsum, der lässt sich allein durch Präventionsmassnahmen wahrscheinlich nicht einfach so wegreden. Aber man muss schon sehen, die Präventionsmassnahmen haben ein bisschen gegriffen. Und für die Tabakindustrie war das natürlich verheerend gewesen. Die mussten etwas machen, um ihr Geschäftsmodell zu retten.
Zu dem kommen wir gerade. Ich fasse noch mal kurz zusammen. Es gibt eine gute Nachricht. Ziggis sind zwar immer weniger beliebt worden, es gibt aber auch eine schlechte. Trotzdem, im internationalen Vergleich konsumieren die Schweizerinnen und Schweizer sehr, sehr viel mehr Nikotinprodukte als andere Länder. Und wieso das so ist, das hast du in deinem Artikel untersucht. Du hast 4 Gründe gefunden und die würden wir jetzt gerne ein bisschen aufschlüsseln.
Machen wir, gerne.
Der erste Grund, der dreht sich um E-Zigaretten. Die sind ja genau in dieser Zeit aufgekommen, wo die Ziggis langsam unbeliebter geworden sind, in den Nullerjahren. Du hast für deine Recherche mit dem Julian Jakob geredet. Er ist wissenschaftlicher Mitarbeiter am Institut für Hausarztmedizin von der Universität Bern und Assistenzarzt für Pädiatrie am Berner Inselspital. Und sein Forschungsschwerpunkt sind aber genau E-Zigaretten und Lungengesundheit. Oft werden E-Zigis ja als Ausstiegshilfe für Raucherinnen und Raucher angepriesen. Wir haben Julian Jakob gefragt, was er von dem Argument haltet.
Wenn man Erwachsene anschaut, dann würde ich ihm zustimmen, dass es Tabakalternativen sind in diesem Sinn. Bei Jugendlichen würde ich aber wirklich einfach von anderen oder neuartigen oder neuen Nikotinprodukten reden, wo wir viele Kinder und Adolescenten haben, die Nikotin konsumieren, die nie eine konventionelle Zigarette angelenkt haben. Bei denen sehen wir auch, also in dieser Population der jungen Leute, sehen wir auch echt die drastische Abnahme im Tabakkonsum. Auf der anderen Seite aber eine recht drastische Zunahme in anderen Nikotinprodukten.
Das klingt zuerst mal wie ein Gegensatz. Für ein paar sind E-Zigaretten eine Ausstiegshilfe, für andere gefährlich. Wir hören nochmal den Julian Jakob.
Und das ist genau das Problem, das wir haben mit Vapes. Wir auf der einen Seite erwachsene Menschen, 50, 60, die das Leben lang geraucht haben und langsam merken, wie schädlich es oder wie schlecht es ihrem Körper tut und einfach nicht von dem Nikotin wegkommen und haben jetzt so eine neue Möglichkeit, vom Tabak wegzukommen, plus minus vom Nikotin wegzukommen. Auf der anderen Seite sind die Produkte, die für die Population von Erwachsenen sehr hilfreich ist, sehr gefährdend, sage ich jetzt mal, für Jugendliche, für das sie eine Nikotinsucht reinrutschen. Mhm. Und da muss man irgendwie eine Balance finden zwischen, wie gibt man den erwachsenen Menschen eine Möglichkeit, ich sage aber schon, love the smoker, hate the smoke, ein empathischer Approach für Leute, die eine chronische Krankheit haben, Nikotinsucht, und schaffen es gleichzeitig, dass wir nicht Jugendliche an einem Risiko exponieren, das sie nie hätten gehabt, hätte es die Vibes nicht gegeben.
Über das Thema hast du, Thomas, auch mit dem Pascal Diethelm von OxySwiss geredet, wo wir vorher schon mal gehört haben. Und der unterstellt den Tabakhersteller ganz klar böse Absichten.
C'est clair que le modèle qui est annoncé par Philip Morris en disant.
Es ist klar, dass sie diese Produkte nicht als Zigarettenersatz an Menschen verkaufen, die mit dem Rauchen aufhören möchten, es aber nicht können. Nur ein Bruchteil der Rauchenden will das. Und dieser Bruchteil wird immer kleiner werden. Es handelt sich also um einen Markt, der keine Zukunftsaussichten hat. Wenn man sich das Marketing der Tabakfirmen anschaut, sieht man sehr deutlich, dass sie nicht auf diese Kategorie abzielen.
Als Laien würde ich aber schon sagen, E-Zigis sind gesundheitlich weniger schlimm als normale. Stimmt denn das nicht, Thomas?
Es gibt so einen Wahnsinnsmythos rund um die E-Zigaretten. Und der Mythos, der besagt, die sind bis zu 95% weniger schädlich als normale Zigaretten.
Das wäre ja schön.
Ja, es wäre super, oder?
Dann fast zu gut.
Es ist gut für die Zigarettenindustrie, oder für die Nikotinindustrie auf alle Fälle. Weil Da muss man wissen, wie die Zahl ist angekommen. Dass sie irgendwann mal Anfangs 10er Jahre hat die Zigarettenindustrie 14 Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler zusammentrommelt zu einem Kongress in London. Die sind zusammengehockt und haben dann, Kriterien bestimmt, was die Schädlichkeit eigentlich ausmacht. Und sie haben auch die 14 Kriterien bestimmt. 5 davon haben sich um Gesundheit gedreht. Lungenkrankheiten, was weiss ich, als Herzkrankheit, so, das waren so Kriterien, dass die weniger häufig auftreten bei E-Zigaretten. Andererseits haben sie dann auch Kriterien gehabt, wie Kriminalität, Familienstreitigkeiten, Umweltschäden. Und dann haben sie das Ganze alles zusammen vermischt und gesagt, okay, wir kommen jetzt zum Schluss, 95% weniger schädlich als herkömmliche Zigaretten. Und diesen Mythos haben sie in den letzten Jahren verbreitet und verbreitet und verbreitet. Und das ist wie normal geworden. Man geht wieder davon aus, dass die 95% weniger schädlich, dass das einfach stimmt. Aber letztlich ist das einfach eine pure Schätzung, die nur am Rand etwas mit Gesundheitsschäden zu tun hat.
Und wie ist man denn auf die Schätzung gekommen? Also ich nehme an, das sind ja Fachpersonen, die müssen sich ja irgendetwas festheben.
Ja, die haben sich schon, die haben sich an Statistiken festgehalten, aber die Frage ist natürlich, was für Statistiken nimmt man dazu? Und wenn man natürlich sieht, okay, wir schauen jetzt noch, was E-Zigaretten auf Familienstreitigkeiten für einen Einfluss haben, kannst du irgendetwas nehmen? Da reden wir nicht mehr von Kausalitäten letztlich, sondern bestenfalls von irgendwelchen Virenkorrelationen.
Du bist kein Fan von dieser Studie.
Nein, die Studie, das ist bogus, das ist Humbug, wirklich. Mhm.
Trotzdem ist das sehr weit verbreitet worden. Wir haben neue Produkte, die scheint ein geringeres Gesundheitsrisiko versprechen. Julian Jakob, unser Experte im Bereich E-Zigarette und Lungengesundheit, hat darauf hingewiesen, dass die Forschung in diesem Bereich auch noch ziemlich wenig weiss. Wir haben es schon gehört, auffällig ist ja auch, dass die Produkte immer hübscher daherkommen und Lifestyle-Produkte werden. Gefühlt gibt es ja einen Boom von Vapes. Lässt sich der auch in Zahlen belegen, Thomas?
Der lässt sich durchaus belegen. Also, ich habe für meine Recherche mal alle Zahlen, die quasi verfügbar waren, komme ich noch drauf, umgerechnet auf Portionen. Und habe dort einfach gesehen, der Tabakkonsum hat zwar abgenommen, aber wenn man das Ganze quasi auf Nikotinportionen umrechnet, dann hat das fast nicht abgenommen. Dann haben wir Zigaretten, Feinschnitttabak für selber zu drehen, Wasserpfeifen, Snus. Die Zahlen sind relativ stabil geblieben.
Was ist mit Portionen gemeint? Ein Produkt?
Quasi eine Zigarette, ja. Auf eine Zigarette umgerechnet. Also auf ein Äquivalent von einer Zigarette umgerechnet. Was in diesen Zahlen nicht enthalten ist, und das ist eigentlich schockierend, ist, in der Zollstatistik, was um die versteuerten Produkte geht, sind Vapes erst seit 2022 erfasst. Und dort haben wir gesehen, dort ist die Menge unglaublich gestiegen. Also von 2022 hat man 319 Tonnen versteuerte Vapes gehabt. Die unversteuerten sind dort nicht dabei, oder sind wahrscheinlich relativ viel. Und 2023 haben wir 884 Tonnen gehabt. Also das ist jetzt mehr als verdoppelt, fast verdreifacht, die Menge der importierten Vapes. Und da kommen unglaubliche Mengen an Nikotin halt mit, quasi mit in die Schweiz und auch an junge Raucherinnen und Raucher oder Konsumentinnen und Konsumenten, müssen wir sagen.
Ich fasse zusammen, wir rauchen zwar weniger Ziggis, bleiben aber süchtig. Die Industrie findet immer neue Wege, Nikotin attraktiv zu machen und an ein junges Publikum zu bringen. Zurück zu unserer Ausgangsfrage, wieso sind so viele abhängig? In deinem Artikel nennst du einen weiteren Schuldigen und das ist Politik. Auf den ersten Blick erstaunt mich das, weil ich habe eigentlich das Gefühl, Politik sollte doch dazu da sein, uns zu schützen und unsere Gesundheit zu schützen.
Ja, das sollte sein. Und wenn man unsere Gesundheitskosten schaut, dann müsste man doch eigentlich sagen, es muss doch im Interesse von allen sein, auch von der Politik. Also je nach Berechnungsart reden wir von 4 bis 6 Milliarden Kosten jedes Jahr, wo der Tabak oder der Nikotinkonsum verursacht. Aber Parlamentarier glauben halt einfach offensichtlich lieber dem Märchen von der Tabakindustrie, wo vor einer rauchfreien Welt redet, als sich ernsthaft um Gesundheit zu kümmern. Das sieht man beispielsweise ganz krass krass finde, sieht man das beim Tabaksteuergesetz. Dort hat man ihre Botschaft vom Bundesrat ist wieder das 95% Märli von der Tabakindustrie. Das ist aufgenommen worden. Auch aufgrund von dieser Zahl, von diesen 95%, hat man dann gesagt, okay, wenn Vapes, wenn Snus so viel weniger schädlich ist, dann muss man das auch bei den Steuern berücksichtigen. Und darum sind jetzt Vapes und Snus zu lächerlichen Steuersätzen besteuert.
Das spielt den Firmen natürlich in die Hände, den Tabakfirmen.
Das spielt den Firmen in die Hände. Und das ist wie eine Einladung für Leute, für junge Konsumierende zu konsumieren. Ganz klar.
Du hast jetzt das Tabaksteuergesetz angesprochen. Es gibt ja noch ein zweites Gesetz, das ab dem 1. Oktober in Kraft tritt, das Tabakproduktegesetz. Um was geht es denn dort?
Dort ist endlich mal geregelt, was Tabakprodukte überhaupt sind, wie man Tabakprodukte darf bewerben, wie man sie darf verkaufen. Wir haben vorhin schon geredet davon, Mindestalter 18 für einen Verkauf. Es gibt Werbeeinschränkungen beispielsweise. Und vor allem sind auch die alternativen Produkte, sag jetzt mal, wie Vapes und Snus, sind endlich drin erfasst. Man muss wissen, das ist das erste Gesetz, das Tabakprodukte explizit und nur als solche regelt. Früher war das ganze Zeug im Lebensmittelgesetz, was ja eigentlich ein Wahnsinn ist.
Dann müsstest du eigentlich glücklich sein.
Ja, natürlich. Ich habe seit so 10 Jahren verfolgt, es gibt mir ein bisschen Bütze aus, könnte man meinen, aber das ist natürlich nicht so. Es ist auch aus Sicht von Präventionsfachleuten, das Gesetz lenkt nie nachher. Die Schweiz hat vor, ich weiß nicht wie viele Jahre, sicher mindestens 15 Jahre, WHO-Konvention zur Tabakprävention unterzeichnet, aber noch nicht ratifiziert mit diesem Gesetz. Die Schweiz kann das nie und nimmer ratifizieren. Es reicht einfach nicht. Die Schweiz hinkt hinterher. Und ein solches Gesetz, es ist gut, dass es gibt, aber da ist also noch sehr, sehr viel Luft nach oben.
Und wird noch mehr gemacht? Oder hast du das Gefühl, mit dem ist es jetzt weh erledigt für den Bund?
Ja, der Bund muss. Also, oder das Parlament muss, weil im Februar 2022 haben wir ja die Volksinitiative «Ja zum Schutz der Kinder und Jugendlichen vor Tabakwerbung» angenommen. Und das Lustige daran ist, dass das Gesetz, das Tabakproduktegesetz, da ist bereits die Revision gelaufen, bevor das überhaupt in Kraft war. Und jetzt soll es mit strengeren Werbebestimmungen ergänzt werden, dass es für die Tabakbranche deutlich schwieriger sollte werden, im Prinzip neue Kundschaft, wie eben beispielsweise die Lea, zu gewinnen und auch anzuziehen.
Aber die Branche wehrt sich doch sicher gegen das.
Ja, und wie? Also, und sie stoßen so im Bundeshaus auf absolut offene Ohren.
Du hast ja schon vorher deine Arbeit bei Lobbywatch erwähnt, der Plattform, die sich mit Interessenbindungen vom National- und Ständerat befasst. Gibt es denn Parlamentarier, wenn du das antönst, die in der Tabakbranche besonders beliebt sind?
Ja, es ist ja interessant, dass wir bei Lobbywatch immer nur so ein paar wenige Parlamentarier hier können festmachen, die wirklich Verbindungen haben zur Tabakindustrie. Also ich denke an Gregor Rutz, der Präsident ist von Swiss Tobacco, also von den Tabakwarenhändlern. Ich denke an Hannes Germann von der SVP, der eine Lobbyistin von British American Tobacco seine Zugangspatch zum Bundeshaus gibt. Oder an Philippe Notermont von FDP, der dem Geschäftsführer von Swiss Cigarette ebenfalls so einen Zutrittspatch zum Bundeshaus gibt, dass die direkt können lobbyieren können. Ich finde interessant, sind eigentlich vor allem die, die sich immer wieder heftig für die Tabakindustrie einsetzen, ohne dass man irgendwie eine direkte Verbindung sieht.
Wer ist das?
Also mir kommt einfach spontan der Damian Müller in den Sinn. FDP-Ständerat aus dem Kanton Luzern. Und er ist jemand, der sich, ein Gesundheitspolitiker, notabene, muss man sagen, er ist jemand, der sich regelmässig für die Anliegen von Tabak- und Nikotinindustrie einsetzt. Ohne, dass er irgendwelche Mandate hat. Er hat mir auch gesagt, er hat beispielsweise für seinen Wahlkampf nichts bekommen von der Industrie. Aber man muss natürlich wissen, im Herr Müller, seinem Heimatkanton, im Kanton Luzern, produziert Japan Tobacco International 44 Millionen Zigaretten pro Tag. Und das ist ein Arbeitgeber dort, oder? Und da sieht man ja auch den Herrn Müller, wir haben Fotos von Herrn Müller, wo er sich am Clean-Up Day mit den Angestellten von Japan Tobacco International zeigt, wo er geht, fötzeln, Zigarettenstummeln auflesen. Man sieht, dass im Unterstützungskomitee von seinem Wahlkampf 2023 beispielsweise ist ein Kommunikationsmanager von Japan Tobacco International gewesen. Japan Tobacco International sponsert hier alles, was nicht bei drei auf den Bäumen ist im Kanton Luzern. Also beispielsweise sogar Kitas, aber halt auch Veranstaltungen Reihe Luzern diskutiert, wo der Herr Müller Präsident ist.
Du hast verraten, dass du mit ihm geredet hast. Hast du ihn konfrontiert mit dem, wieso er das macht?
Ja, ich hätte gerne mit ihm geredet, aber der Herr Müller wollte nicht mit mir reden. Sondern er hat mir schriftlich Auskunft gegeben und er hat gesagt, er steht selbstverständlich im Austausch mit Japan Tobacco International und hat dazu aber geschrieben, ich agiere dabei aber unabhängig und werde von Japan Tobacco International oder einer Branchenorganisation der Tabakindustrie finanziell nicht unterstützt. Und auch Japan Tobacco International hat mir übrigens gesagt, nein, sie leisten keine Wahlkampfunterstützung.
Dann glaubst du das?
Ja, es bleibt mir nicht viel anderes übrig.
Das ist ein Podcast vom Beobachter. Wir machen fairen Journalismus, wir schauen dort an, wo andere wegschauen und arbeiten für eine gerechtere Schweiz. Schauen Sie mal rein, am besten mit der App. beobachter.ch/app. Wieso sind so viele Schweizerinnen und Schweizer abhängig? Wir haben jetzt schon zwei Gründe gehört. Erstens, die Branche findet immer wieder neue Wege, Nikotin attraktiv zu machen. Und zweitens, sie hat einen hervorragenden Draht ins Bundeshaus. Wir kommen jetzt zum dritten Grund. Thomas, du hast vorher erklärt, wie sich Weltkonzerne wie Philip Morris in die Politik einschleusen. Das ist aber noch lange nicht alles. Wir werfen jetzt einen Blick auf die Wissenschaft. Forschungseinrichtungen wie zum Beispiel Universitäten geniessen ein grosses Vertrauen bei der Bevölkerung. Du schreibst in deinem Artikel aber, dass sich der Tabakkonzern Philip Morris immer öfter da einschleust. Wie muss man sich denn das vorstellen?
Also RTS, also das Welsche Radio und Fernsehen, beispielsweise letzten Frühling berichtet, dass Philip Morris International deinen Forschungsstandort in Neuenburg, dass die dort an Uni in Neuenburg einen Privatdozent, ich sage jetzt mal, platziert haben. Fachgebiet Biochemie. Und zwei weitere Angestellte von Philip Morris haben also in Aruni in Neuenburg ihre Dienst schreiben mit finanzieller Unterstützung von Philip Morris.
Kannst du noch etwas genauer erklären, wo das Problem liegt? Kann es nicht sein, dass die als Privatpersonen eine Dienst geschrieben haben?
Ja, diese Trennung würde ich jetzt also nicht machen. Weil Forschung von Zigarettenindustrie, von Tabakindustrie ist selten privat. Also. Und das grosse Problem ist einfach die Unabhängigkeit von Forschung. Und wir können ja da sagen, okay, wir glaubt denen jetzt einfach mal, wir unterstellt eine gute Absichten. Könnte man machen, wenn die Industrie nicht so eine wahnsinns schlechte, unrühmliche Vergangenheit hätte in dieser Beziehung. Also, ich erinnere beispielsweise an Affäre Rylander. Da erinnert man sich vielleicht nicht mehr so dran. Das ist 20, 25 Jahre her. Das war ein schwedischer Forscher an der Universität Genf. Der hat jahrzehntelang Symposien organisiert, Publikationen verfasst, wo er drin behauptet, Passivrauchen sind unschädlich. 2001 ist dann herausgekommen, dass der Herr Rylander seit 1972 bei Philip Morris International unter Vertrag war. Und Philip Morris hat das ganze Projekt also als Top Secret bezeichnet. Das ist dann herausgekommen und es war ein rechter Skandal gewesen.
Man muss also kritisch hinschauen. Und Philip Morris platziert ja nicht nur Angestellte, sondern tritt auch wacker als Sponsor auf und finanziert vieles.
Ja, das ist ja so. Ich habe im letzten Frühling einen Hinweis bekommen, dass Philip Morris beispielsweise Tagung Future Health Basel, also ein Gesundheitskongress, und Future Health Lausanne gesponsert hat.
Absurd.
Es ist vollkommen absurd. Also immerhin, ab und zu erreicht man etwas mit Journalismus. Nach der Publikation von diesem Artikel ist das Logo von Philip Morris relativ schnell von der Webseite von diesen zwei Veranstaltungen verschwunden.
Wieso lohnt sich denn Veranstalter überhaupt auf so etwas ein? Schadet das am Image nicht extrem?
Ja, das ist eine gute Frage. Offenbar ist man sich dessen einfach nicht bewusst gewesen oder hat kein Problembewusstsein gehabt für das. Als ich anfing, nachher fragen, habe ich also schon das Gefühl gehabt, insbesondere so in Spitälern, wo dort auch involviert waren, leichte Panikreaktionen ausgelöst. Also, dass man dort hat auf einmal gemerkt, ups, da haben wir ein Reputationsproblem und dann hat man angefangen zu reagieren.
Du erwähnst in deinem Artikel auch die ETH, wo ich als top seriöse Institution wahrnehmen. Was ist dort passiert?
Ja, dort hat Philip Morris auch zwei Forschungsprojekte unterstützt in den Bereichen Toxikologie und Chemie. Insgesamt mit 1 Million Franken. Das ist natürlich Geld, das man an Uni gerne nimmt. Das ist klar. Aber auch da, wenn so viel Geld fließt, einfach, dann wird es irgendwie schwierig mit der Unabhängigkeit.
Um was ist es denn dort gegangen?
Ja, das sind Publikationen gegangen. Die Indie hat sich mit Benzopyren befasst, also einem bekannten Krebserreger im Tubakrauch und die Veränderungen und die Auswirkungen auf die menschliche DNA. Und kritisch daran war, die Studie ist vom Schweizerischen Nationalfonds mitfinanziert worden. Und der Nationalfonds hat von dem keine Ahnung gehabt. Und damit hat aber das Forschungsteam von ETH ganz explizit gegen die Regeln vom Nationalfonds verstoßen. Die andere Studie, die hat sich mit Anzeichen von Genmutationen und wie sie mit Krebsarten korrelieren befasst und wie man die mit Tubakkonsum in Verbindung bringt.
Und wo das rausgekommen ist, hat das einen Aufschrei gegeben oder interessiert das gar niemand?
Das hat so einen kleinen Aufschrei gegeben, so einen kleinen Skandal, würde ich jetzt mal sagen. Aber ich staune schon, dass das in der Gesellschaft und vor allem in Wissenschaftskreisen, dass das nicht mehr auslöst eigentlich.
Ich fasse nochmal zusammen. Wir wollen herausfinden, wieso so viele Schweizerinnen und Schweizer abhängig sind und bleiben. Bis jetzt haben wir 3 Gründe gefunden. Erstens, die Branche macht Nikotin auf immer neue Art attraktiv. Zweitens, sie hat ihre Fühler im Bundeshaus. Und drittens, auch in der Wissenschaft und Forschung. Jetzt machen wir noch einen letzten Schlenker zum 4. Kapitel in deinem Artikel. Du gehst auf ein Thema ein, das in der ganzen Recherche immer wieder präsent war, und zwar Marketing und Werbung. Bei uns im Büro liegen seit ein paar Tagen alte Beobachterausgaben rum, die sind vielleicht so 20, 30, 40-jährig, und beim Durchblättern ist mir sofort aufgefallen, wie viel Alkohol- und Nikotinwerbung da drin abgedruckt ist. Das könnte man sich heute nicht mehr vorstellen.
Nein, das ist noch krass, ich erinnere mich daran, das ist noch nicht so lange her, dass also bekannte Regisseure für Tubak-Firmen haben Werbeclips gedreht, wo man dann wirklich so im Kino fast als Vorfilm, nicht unbedingt als Werbefilm, hat wahrgenommen. Das gibt es heute nicht mehr. Also.
Was hat sich geändert?
Ja, die Sachen sind mittlerweile, die Art von Werbung ist mittlerweile verboten. Und das ist auch gut so, das ist auch richtig so.
Und gleich ist Tabak immer noch sehr präsent im öffentlichen Raum. Du hast vorhin Lea erwähnt, die den ganzen Tag daran vorbeiläuft. Wo begegnet ihr uns sonst noch?
Natürlich vor allem in den Kiosk. Kiosk oder auch in den, was weiß ich, Pronto-Shops, Aperto, wie sie alle heissen. Also dort kann man nach wie vor Tubakprodukte ohne Ende aufstellen. Sogar in Selecta-Automaten findet man Sachen, die nicht Tubak- oder Nikotinprodukte, aber Filterpapier beispielsweise kann man in einem Selecta-Automat kaufen. Und natürlich einfach in den Auslagen von allen Läden gibt es keine Verbote, das darf man. Oder auch, und das ist mir auch, das hat mir die Lea beispielsweise erzählt, wie sie kürzlich zu Bern in einer Beiz ist gehockt, aussen in der Beiz ist gehockt, und dann sind einfach irgendwelche Leute gekommen mit netten Lächeln, bunten T-Shirt und haben Zigarellos auf den Tisch gelegt.
Wir kommen sofort Festivals in den Sinn. Du weißt, ich besuche die sehr gern. Ich erinnere mich in den letzten Jahren, wie da Leute rumlaufen mit ihren Ziggis, die es direkt verkaufen. Es gibt grosse Logos, es gibt eigene Stände. Bin mir jetzt aber gar nicht mehr sicher, ob das jetzt auch noch so ist. Oder ob ich da einfach noch die Vergangenheit im Kopf habe.
Ja, nein, also bis 1. Oktober ist das eigentlich alles erlaubt gewesen, in dem Sinn. Und heute sind die Einschränkungen noch nicht sehr streng. Also, gerade was Festival betrifft, dort ist noch so ein interessanter Zusatz in der Parlamentsdebatte drin, dass man sieht, wir verbieten es nur bei Festival mit internationalem Charakter, was immer man das unter dem versteht.
Also das sind so die grossen Veranstalter, wo das gleiche Festival an mehreren Standorten...
Zum Beispiel, das ist so etwas. Und es gibt ja Festivals, wo mittlerweile sagen, nein, wir wollen keine Zigarettenwerbung. Das Gurtenfestival in Bern ist beispielsweise ein gutes Beispiel, das schon vor Jahren gesagt. Aber es gibt nach wie vor Festivals, wo dort wirklich keine Berührungsängste haben.
Zum Beispiel?
Also, mir ist eins aufgefallen bei meiner Recherche, und das ist ein Festival, das ich jetzt nicht so kennt habe. Gapkiss heisst das, das ist ein Festival, das hat, das findet an verschiedenen Orten statt, also in Grand Montana, es ist am Lakeside Festival, in Bio ist es gewesen, und in Gstaad, der Schweiz, dann gibt es aber auch noch eins, quasi ein Ableger in Marrakesch. Irgendwann macht man auch noch jetzt im November, glaube ich, ein Festival in Sansibar, eine ganze Woche.
Ist das jetzt der internationale Charakter?
Ja, ich würde jetzt vielleicht mal sagen, das sei ein recht internationaler Charakter. Also es hat auch internationale DJs, die dort auflegen. Und das ist noch interessant, oder? Dort sieht man in den Werbevideo auf den Social Media, also auf Instagram vor allem, sieht man dort immer wieder so ganz kurz reingeschnitten. Glow beispielsweise, also die Vape-Marke von British American Tobacco. Und dann kommt eine gesponserte Partnerschaft mit Velo, das ist die Snooze-Marke von British American Tobacco. Und irgendwo taucht auch noch ein Dunhill-Logo auf, Zigarettenmarke von British American Tobacco.
Also recht offensichtlich.
Offensichtlich und gleich ein bisschen versteckt, ja.
Wenn man nicht darauf achtet, dann fällt es einem wahrscheinlich weniger auf.
Das ist genau so. Also, wenn du das einfach so schaust, denkst du, naja, DJ, viele Leute, die tanzen, ist okay. Aber es ist halt einfach präsent und das geht irgendwie auch rein dabei.
Und wie ist denn zu dem gekommen? Ich weiss nicht, ob du das sagen kannst. Gibt es da Verträge zwischen einem Tabakkonzern und einem Festival? Oder?
Ja, das ist eine gute Frage. Oder der Pascal Diethelm von OxySwiss hat mir gegenüber gesagt, es sieht doch eigentlich aus wie British American Tobacco, so quasi die Kontrolle über das Festival hätte übernommen. Da ist ein Verdacht gewesen. Ich bin dem mal nachgegangen, mal ein bisschen geschaut. Oder? Dann hat man gesehen, ja, es gibt durchaus Verbindungen. Beispielsweise, der Markenname von einer Bühne, die dort an diesem Festival ist, mal British American Tobacco hat gehört, beispielsweise. Eingetreten unter anderem mit Produktekategorie Tabak. Eventmanager von British American Tobacco sitzt im Verwaltungsrat von einer Firma oder von dieser Firma, die das Festival organisiert. British American Tobacco sagt, das Festival gehört nicht uns und wir sagen selbstverständlich nicht, wie viel wir dafür zahlen.
Und das Festival hast du auch kontaktiert?
Das habe ich über die Eventagentur quasi kontaktiert und die sagen, ja, selbstverständlich gehört das nicht, gehört das Festival nicht uns, aber mehr dazu können wir auch nicht sagen.
Erinnert mich gerade an die Unis, wo wir vorher darüber geredet haben. Eben auf den ersten Blick sieht man es vielleicht nicht, aber auf den zweiten Blick hat es doch ganz viele so Verknüpfungen, Versteckte und Verbindungen.
Ja, das ist noch krass. Was bei diesem Capris-Festival eben noch besonders ist bei allen anderen Festivals oder ganz allgemein bei den Festivals in der Schweiz gilt das Verbot seit dem 1. Oktober 2024, also wirklich erst in ein paar Wochen. Beim Capris-Festival in Grand Montana aber gilt das Walliser Gesundheitsgesetz. Und das Walliser Gesundheitsgesetz verbietet so ein Sponsoring bereits seit Anfang 2021.
Mhm.
Und ich habe dann bei der Dienststelle für Gesundheitswesen vom Kanton Wallis angerufen und dort hat man ganz offensichtlich grosse Augen gemacht und hat gesagt, sorry, haben wir nicht auf dem Radar gehabt, wir werden sie kontaktieren.
Ja, und der Veranstalter macht es wahrscheinlich einfach überall gleich, oder? Das,
ja, von dem ist auszugehen. Ja. Von dem ist ausgegangen. Also, und die Konzerne, die sind natürlich auch geschickt, oder? Das muss man sehen. Also, es gibt nicht nur das Capris-Festival. Mir kommt einfach auch beispielsweise zu Open Air Gampel in Sinn. Dort hat es bis vor wenigen Jahren so ein grosses blaues Zelt gegeben. Das heisst, hat Winston the Village geheissen. Winston, Zigarettenmarke von Japan Tobacco International. Und dann ist das Walliser Gesundheitsgesetz gekommen. Und dann hat man gefunden, vielleicht müssen wir so eins zurückbuchstabieren. Und seither heisst das Ganze nur noch The Village.
Mhm.
Und jetzt, meines Wissens, ist sogar seit diesem Jahr ist auch der Adler verschwunden aus dem Winston-Logo. Aber das ist drin, oder? Das ist klar, das weiss man. The Village, da wird man noch entsprechende Werbung sonst gesehen, ganz klar.
Ja. Ich fasse nochmal zusammen. Dass in der Schweiz so viele Menschen von Nikotin abhängig sind, hat mehrere Gründe. Immer neue Produkte, Verbindungen mit der Wissenschaft, ins Bundeshaus und ein ausgeklügeltes Marketing. Der Schluss, den ich daraus ziehe, Tabakmultis haben einfach wahnsinnig viel Macht. Thomas, Trotzdem könnte man ja argumentieren, dass es eine individuelle Entscheidung ist, ob man raucht oder nicht. Stimmt das dann nicht?
Ja, das ist einfach eine total scheinheilige Argumentation. Weil spätestens, wenn jemand regelmässig raucht oder vaped oder snoost, dann ist er oder ist einfach von diesem Zeug abhängig. Und dann ist das keine individuelle Entscheidung mehr, sondern einfach eine Sucht.
Und kann man die Leute überhaupt erreichen? Meinst du, die hören unseren Podcast, die rauchen?
Ja, ich hoffe es. Also, wenn wir davon ausgehen, dass mehr als ein Viertel der Bevölkerung raucht, dann wird so der eine oder andere Beobachterleser oder die andere Beobachterleser darunter haben. Und ja, die Leute, ich glaube, Raucherinnen und Raucher wollen häufig aufhören. Und es ist extrem schwierig.
Sie schaffen es nicht.
Das ist ja so.
Und ich als Nichtraucherin, kann ich da irgendetwas machen, damit ich nie in die Fänge komme?
Ja, einfach nicht anfangen. Einfach nicht anfangen.
Gut. Und wir haben jetzt schon über das Tabakproduktegesetz geredet, das am 1. Oktober in Kraft getreten ist. Nochmal eine Frage. Ist das genug? Was muss noch passieren?
Ja, es ist hinten und vorne nicht genug. Und es braucht endlich wirksame gesetzliche Regelungen, aber halt auch Ausstiegshilfen. Grossbritannien ist dort wirklich vorbildlich. Oder? Das muss man sagen, wo einfach strenge Gesetze hat, hohe Preise hat, aber auch den Raucherinnen und Raucher halt Mittel zur Verfügung gestellt, Ausstiegshilfen zur Verfügung gestellt, für das man aufhören kann. Ich meine, Grossbritannien hat noch eine Raucherprävalenz, also eine Raucherrate, wenn man so will, von 13% im Vergleich zu 24% von der Schweiz. Man sieht, das nützt etwas.
Wir haben ja vorher schnell über Politiker geredet, die der Tabakbranche näher sind. Gibt es noch derige, die da etwas machen wollen, die sich einsetzen dafür, dass man weniger Raucherinnen und Raucherinnen?
Ja, natürlich. Es gibt Gesundheitspolitikerinnen und Gesundheitspolitiker. Ich muss jetzt einfach mal sagen, die wenigsten aus dem bürgerlichen Lager, die das probieren, also alle die, die hinter der Volksinitiative Kinder und Jugendliche ohne Tabakwerbung sind gestanden, die probieren das, aber das ist also, die essen Herzbrot.
Und gibt es heute auch noch Kampagnen, die grossen vom BAG? Läuft da noch etwas?
Meines Wissens läuft da nicht allzu viel. Also, mir hat, es kommt und geht, die Kampagne. Ich habe jetzt länger keine mehr gesehen.
Ja, eigentlich. Ich meinte ja auch, ich habe gesehen, dass 2019, glaube ich, die letzte fertig war, wenn ich das richtig im
Kopf habe. Ja, das ist durchaus möglich.
Okay. Das war jetzt viel gewesen. Wann hörst du auf, über Tabak zu schreiben?
Ach,
noch lange nicht.
Ich werde irgendwann pensioniert, da kann man dann schauen, ob ich dann aufhöre. Also.
Irgendeiner muss das machen, oder?
Ja, einer muss das machen, genau.
Das war Beobachterradar mit dem Thomas Angeli und mir, der Jasmin Hilbling. Wer mehr über Tabaklobby wissen möchte, schaut am besten in unsere Shownotes. Dort findet sie viele Links zu bisherigen Artikeln und Thomas seine aktuellste Recherche. Wir freuen uns, wenn Sie beim nächsten Mal auch wieder reinhören. Bis bald.